Ich werde mich jetzt nicht nochmal vorstellen, das habe ich jetzt heute Morgen und gestern Abend schon gemacht und morgen mache ich es auch wieder. Heute lege ich jetzt einfach mal los mit unserem spannenden Thema, wie bekomme ich eigentlich Gewissheit und zwar Gewissheit im Glauben. Und ich steige ein mit einer Geschichte, man weiß nicht so recht, waren es zwei katholische Nonnen oder zwei evangelische Diakonissen und stimmt die Geschichte überhaupt, aber sie hilft uns trotzdem ein bisschen reinzufinden. Auf jeden Fall waren die beiden Damen mit dem Auto unterwegs auf dem Rückweg von ihrer Dienststelle und auf der Autobahn kurz vor der Tankstelle blieb das Auto stehen, weil kein Benzin mehr im Tank war. Ach du liebe Zeit, das ist ja verboten. Hoffentlich kommt jetzt nicht die Polizei und wir kriegen noch ein Strafmandat und hoffentlich passiert nichts. Was machen wir denn nun? Das Auto schieben bis zur Tankstelle geht natürlich nicht. Aber eine Reservekanister haben wir auch nicht. Was könnte man machen? Sie suchen das Auto ab und alles, was sie finden, ist letztlich, naja, sie kommen aus dem Krankenhaus gerade, eine Urinflasche. Muss also eine zur Tankstelle gehen und zumindest einen Liter Benzin holen, damit man zumindest bis dahin es dann schafft. Und das machen sie auch. Eine wartet im Auto, immer in der Hoffnung, dass die Polizei nicht kommt. Die andere holt eben den Liter Benzin. Und dann kommt sie zurück und ist ganz froh, dass sie es geschafft hat. Und will gerade das Benzin einsetzen. Just in dem Moment kommt doch ein Polizeiwagen. Und jetzt rechnen sie mit dem Allerschlimmsten. Aber der Polizist steigt nur aus mit offenem Mund und sagt, solch einen Glauben hätte ich auch gerne. Ja, den wünscht sich jeder, einen großen Glauben, einen Glauben an den großen Gott. Und doch ist der Glaube natürlich in Verruf geraten oder wird von vielen nicht ernst genommen. Nach dem Motto, Glauben heißt nicht wissen. Wenn ich was nicht weiß, dann glaube ich das halt nur. Ich glaube, dass es morgen Regen gibt, aber weiß man erst hinterher, ob es wirklich so gekommen ist. Die Bibel aber sieht Glauben als das Gegenteil davon, nämlich Glauben heißt, immer besser zu wissen, zunehmend mehr und klarer zu wissen, bis hin zu einer gewissen Gewissheit, zu wissen, dass Gott da ist und dass ich mit ihm unterwegs bin. Das ist unser Thema heute Abend und wir schauen uns das ein bisschen breiter natürlich an. Ich will nicht nur über Gewissheit sprechen, sondern wir überlegen zunächst einmal, was ist Glauben überhaupt? Viele Leute versuchen ja irgendwie an Gott heranzukommen, machen sich ihre Gedanken oder möchten gerne Gott fühlen, möchten Gott sehen. Es gab ja einen russischen Kosmonauten, der ins Weltall geflogen ist und gesagt, er hätte Gott dort nicht gesehen und also gibt es Gott gar nicht. Oder die Philosophen, die Wissenschaftler, Naturwissenschaftler, Geisteswissenschaftler arbeiten sich ab am Gottesbeweis und letztlich kann man Gott nicht beweisen, nicht widerlegen. Und mit den Gefühlen ist das auch so eine Sache. Mal hat man den Eindruck, ach, mir ist so warm ums Herz, Gott scheint mir ganz nah zu sein. Und dann wieder scheint Gott völlig zu schweigen und abwesend zu sein. Wir müssen uns klar machen, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, etwas zu erkennen. Und ich will uns dazu drei kurze Geschichten erzählen, die das ein bisschen veranschaulichen. Also Geschichte Nummer eins. Mathearbeit so in der Oberstufe vom Gymnasium, komplexe Aufgaben, richtig schwierige Klausur. Alle arbeiten, alle quälen sich, nur einer nicht. Er saugt die Aufgabe in sich auf, fühlt sich hinein in das, was ihm da vom Blatt entgegenkommt. Und dann schreibt er ganz gelassen das Ergebnis 7,58 auf sein Blatt und geht nach Hause anderthalb Stunden vor allen anderen. Leider ist er durchgefallen. Leider ist er durchgefallen. Warum? Es war wohl doch die falsche Methode. Für Mathe braucht man seinen Verstand. Und mit Gefühlen kommt man da nicht richtig weiter. Und wenn man noch so ein gutes Gefühl hat bei der Klausur, dass man das richtige Ergebnis hat, es reicht nicht aus. Zweite Story. Ich komme nach Haus, öffne die Wohnungstür und schon kommt mir beißender Qualm entgegen, die ist erfunden, die Geschichte. Beißender Qualm entgegen. Ich taste mich in die Küche vorwärts und sage, Schatz, könnte es sein, dass wir bald essen können? Nein, sagt meine Frau, sei nicht immer so eilig, geh noch mal in dein Arbeitszimmer. Laut Kochbuch dauert das noch 7 Minuten, muss das hier noch kochen. Und ich sage, ja, aber es ist doch schon hier ein bisschen nebelig und rauchig in der Küche. Also jetzt nerv nicht rum, ich koche jetzt hier und lass mich mal machen. Und ich sage dir Bescheid, wenn es soweit ist. Ja, das stimmt, das steht so im Kochbuch und das ist vielleicht nach der Theorie der Ökotrophologie alles richtig. Aber um das festzustellen, ob das Essen anbrennt oder nicht, habe ich eine eigene Methode. Es sind meine Sinnesorgane. Und ich rieche das und meine Augen können das auch wahrnehmen und ihre Tränen machen mir deutlich, dass da was nicht stimmt. Drittes Beispiel. Wir wollen renovieren und ich gehe in ein Tapetengeschäft und stelle ganz erstaunt fest, die haben nur eine Tapete. Ich frage den Verkäufer, wie kommt das denn? Ja, sagt er, sie brauchen keine andere. Diese Tapete beruht in ihrem Muster auf dem goldenen Schnitt und in ihrer Farbgebung nach den neuesten psychologischen Erkenntnissen ist das alles kreiert worden. Wir haben hier die Expertise, die bekommen Sie zur Tapete mit. Da wird Ihnen gezeigt, dass Sie in einem Raum, der so tapeziert ist, einfach glücklich sind und gar keine andere Tapete mehr wollen. Deswegen haben wir nur diese eine. Naja, ich habe da letztlich doch nicht gekauft, weil ich denke, das wird nicht über logische Argumente entschieden, ob mir eine Tapete gefällt, sondern das entscheide ich von meinem Gefühl her, ob ich mich wohlfühle. Und der eine fühlt sich in dem Raum wohl und der andere nicht. Diese drei kleinen Geschichten beschreiben unsere Haupterkenntniswerkzeuge, die wir haben, um etwas wahrzunehmen. Nämlich unseren Verstand, von Gott gegeben, unsere Gefühle, von Gott gegeben und unsere Sinnesorgane, fühlen, riechen, tasten und so weiter, hören, alles von Gott gegeben. Und jetzt kommen Menschen her und sagen, das habe ich alles angewandt, ich habe das gerade beschrieben, ich bin denkerisch nicht klargekommen, auch mit dem Fühlen komme ich nicht weiter, als ich komme mit Gott nicht klar, es gibt Gott nicht. Ich habe alles wirklich probiert, ich habe ihn bisher nicht erkannt. Nun ja, das Problem liegt darin, dass zur Erkenntnis Gottes weder der Verstand das geeignete Mittel ist, noch unsere Emotionen, noch unsere Sinnesorgane. Wir können Gott nicht hören, nicht sehen, er kann sich manchmal zeigen, aber Gott selbst sehen wir nicht. Wir können ihn nicht anfassen, der Glaube lebt von anderen Dingen. Der Glaube hat eine ganz eigene Methode. Manche machen an der Stelle Schluss und sagen, ich komme damit nicht weiter. Glaube ist halt eine unsichere Sache. Das ist so, wie wenn jemand so an meinen VW geht, an meinen Golf geht und probiert seinen Wohnungsschlüssel aus, geht nicht. Sein Kellerschlüssel geht auch nicht, Briefkastenschlüssel geht auch nicht und stellt fest, Golf fahren gar nicht. Ist bewiesen, fahren gar nicht. Kein Schlüssel passt. Es gibt aber einen speziellen Schlüssel, um mein Auto in Bewegung zu bringen. Und es gibt auch einen speziellen Schlüssel, um das Geheimnis Gottes zu erkennen. Und die Erkenntnismethode Gott gegenüber, Gott zu erkennen, heißt Glaube. Glauben im Grunde, das Glauben, der Vorgang des Glaubens ist der Weg, wie wir Gott erkennen können. Und alle anderen Methoden werden immer daneben gehen, daneben greifen. Was ist aber Glauben? Manche verstehen unter Glauben eine bestimmte Weltanschauung, ein bestimmtes Konstrukt, vielleicht auch aus der Bibel entwickelt und so weiter. Glauben war für die Jünger, und so hat es Jesus ihnen gezeigt, war vor allen Dingen etwas Glaubens. Lebensmäßiges. Da gibt es mal diese Krise im Jüngerkreis, wahrscheinlich werden Sie die kennen, wo ein paar Leute ganz irritiert sind aus dem Jüngerkreis. Aus dem erweiterten Jüngerkreis ganz irritiert sind, weil Jesus komische Sachen gesagt hat, ihr sollt mein Fleisch essen und sowas. Und das haben sie alles nicht verstanden. Kriegten sie nicht auf die Reihe, sind sie von Jesus weggegangen. Und dann fragt Jesus die 12, den engeren Kreis, wollt ihr auch weggehen? Und dann sagt der Klassenprimus Petrus, wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist, ich habe das hier mal so übertragen, dass du der bist, in dem uns Gott begegnet. Wir haben erkannt, dass uns in dir Gott selbst begegnet. Und das ist im Griechischen parallel geordnet. Glaubend haben wir erkannt. Indem wir geglaubt haben, haben wir erkannt. Und dann fragt man sich, ja, was bedeutet denn Glauben für die Jünger? Nicht, dass sie jetzt einfach ihre alttestamentliche Kenntnis umgesetzt haben, die hat sie immer wieder in die Irre geführt und immer wieder in die Ratlosigkeit geführt. Glauben hat für sie bedeutet, sie waren mit Jesus unterwegs. 3 Jahre Männer-WG, alles geteilt miteinander, zusammen gegessen, zusammen geschlafen, zusammen geredet, am Lagerfeuer ganz intime Gespräche geführt, erlebt, wie Jesus Wunder tut, wie Tausende satt werden, wie die Leute zuhören und begeistert sind, wie Jesus angefeindet wird. Sie haben mit Jesus gelebt. Das war ihr Glaube, das war ihr Glauben, der Vorgang des Glaubens. Und sie sagen, dabei ist uns etwas aufgegangen, dabei haben wir etwas erkannt. Nämlich, du bist derjenige, dem uns Gott begegnet. Du bist Gottes Sohn, wird Petrus hinterher sagen. Indem wir unterwegs waren, ist das passiert. Ich vergleiche das gerne mit der Ehe. Also man könnte mich jetzt fragen, woher weißt du denn, dass deine Frau dich liebt? Dann könnte ich ein paar Dinge auflisten. Und wer möchte, kann das alles in Frage stellen und sagen, ah, da kann es ja ganz andere Motive geben, wer weiß und so weiter. Ich könnte 100 Argumente bringen und letztlich ist nichts tragfähig. Was tragfähig ist, ist das Leben, dass wir jetzt an die 100 Jahre schon miteinander zusammen leben. Tagtäglich, ähnlich wie die Jünger mit Jesus. Und in diesem Leben, in dieser Ehe, in dieser Lebensgemeinschaft zwischen meiner Frau und mir haben wir verstanden, was wir aneinander haben, haben wir auch verstanden, was Liebe ist und was Ehe bedeutet. Für mich ist das ein Vergleich. Also, dass meine Frau mich liebt, dass wir zusammengehören, kann ich nicht an einer Einzelheit deutlich machen, sondern an inzwischen zigtausenden, vielleicht Millionen einzelnen Situationen, die wir miteinander, wo wir miteinander das Leben geteilt haben. Und das Gesamte dieser Lebensvorgang hat mir deutlich gemacht, was Liebe ist oder was Ehe ist. Und auch den Glauben können wir nicht festmachen an diesem oder jenem Einschlag senkrecht aus dem Himmel. Manchmal ist das der Auslöser, ja. Aber für die Jünger und ich glaube auch für uns heute heißt Glauben, dass wir ein Leben lang mit Jesus unterwegs sind und immer wieder Dinge erleben, in Enttäuschungen, in tollen, bewegenden Erfahrungen, in ganz normalen Alltagssituationen. Wir leben mit Jesus und dann entdecken wir darin, dass er da ist und dass er real ist. Und ich habe gesagt, diese Dauer macht es aus. Für mich ist das wie so ein Puzzle oder ein Mosaik, wo immer mehr Steinchen dazukommen. Wenn du so ein großes Mosaik machst mit vielen Teilen, siehst du am Anfang erst, oh, das ist wohl muss eine Seelandschaft sein, ist ziemlich viel Blau drin und dann merkst du auf einmal, das ist noch ein Schiff. Und je mehr Puzzlestücke du hast, desto klarer kriegst du das Bild. Je länger man miteinander lebt, je mehr man miteinander erlebt, desto klarer wird das Bild. Das ist auch im Glauben so. Jeder Tag jede Erfahrung mit Jesus, jede Enttäuschung auch, wo wir von Täuschung befreit werden, wo wir uns korrigieren müssen, wo wir in Sünde fallen und Vergebung brauchen oder wo Gott uns überrascht, was weiß ich, ist ein Puzzlestück. Und die Bildtiefe, die Schärfe wird immer größer, je länger ich mit ihm lebe. Wir haben geglaubt und erkannt, dass uns in dir Gott begegnet, dass du Gottes Sohn bist, dass du der Heilige Gottes bist. Ich weiß, das ist eine schwierige Kiste, denn gerade, ich mache auch viele Alpha-Kurse bei uns in der Gemeinde, die Leute wollen es natürlich gerne vorher klipp und klar haben. Wenn ich ihnen das beweise, dass es Gott gibt und dass dieser Gott sie liebt und es gut mit ihnen meint, ja, dann würden sie sich gern darauf einlassen. Aber das geht eben nicht, sondern erst indem ich mich darauf einlasse, indem ich im Glauben unterwegs bin, indem ich so lebe, werde ich das entdecken. Ich bin einmal über dieses Wort gestolpert und fand das sehr markant, wo Jesus im Gespräch ist mit den seinen jüdischen Gegnern, Pharisäern und Schriftgelehrten, und die wollen dann noch wieder nochmal Beweise haben, dass er der Sohn Gottes ist und so weiter. Und Jesus lässt sich nicht drauf ein, tut kein weiteres Wunder und erklärt nichts weiter, sondern er sagt, wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu tun, dann wird er erkennen, ob meine Lehre von Gott ist oder ob ich meine eigenen Gedanken vortrage. Wenn jemand bereit ist, sich mit seiner Existenz, mit seinem Leben darauf einzulassen, dann wird er das erleben. Aber niemals in der Theorie, auch nicht im theologischen Seminar, auch nicht im stillen Kämmerlein. Es geht immer erst, wenn es ins Leben umgesetzt wird. Wenn jemand bereit ist zu tun, was er aus Gottes Wort hört, was er von Gott verstanden hat und die Erfahrung macht, was das bringt, wie das einwirkt aufs Leben, dann wird er merken, was dran ist, ob es von Gott ist oder nicht von Gott ist, ob es menschlich ist oder sonst was. Also, ich nenne die Beziehung zu meiner Frau Ehe, ich nenne die Beziehung zu Jesus Christus Glauben. Beides sind Lebensbeziehungen. Es ist ganz wichtig, uns das klar zu machen. Glauben ist Beziehung zu Jesus Christus, ist Leben mit Gott. Und damit sind wir auch im Grunde schon bei der Frage, warum kommen wir manchmal auch in Zweifel und in Krisen und so weiter. Es passiert immer dann, wenn wir aus diesem Raster, das Gott uns vorgegeben hat, rausfallen. Auch das war für mich so ein Aha-Erlebnis zu entdecken. Gott schuf den Menschen als Zweifler. Nicht zum Zweifeln, aber als Zweifler. Schon vor dem Sündenfall ist Eva in der Lage, Gott anzuzweifeln, sollte Gott gesagt haben. Gott hat die Eva und den Adam und uns nicht so geschaffen, dass die nie auf die Idee kommen zu zweifeln, sondern sie ist in der Lage zu zweifeln. Klar, da ist die Schlange, die sie verführt, aber die kann ja offenbar verfangen. Warum? Weil Gott den Menschen als Menschen geschaffen hat. Gott ist Gott, der ist ganz anders. Wir werden ihn nie begreifen. Und alles, was in dieser Welt geschieht, von Gott aus, lässt sich immer auch anders erklären. Wir können das nicht unmittelbar erfahren und erfassen. Wenn Gott in dieser Welt etwas tut, muss er es immer in diesseitigen Kategorien tun. Und das kannst du immer auch anders deuten. Immer auch anders sehen. Ich hatte mit im Jahr 93, da war ich 41 Jahre, hatte ich einen Schlaganfall. Das wusste ich, weiß man erst heute, weil man es heute in einem besseren MRT erst nachweist. Damals hielt man das für eine Vorform des Schlaganfalls, für Tias. Und ich bin da durch die gesamte Gerätemedizin durchgeschleust worden, verschiedene Male. Das ist alles klar diagnostiziert worden, eine bestimmte Engstelle, 90% Volumeneinengung und so weiter. Ich war 7 Monate außer Gefecht gesetzt, bis ich wieder in den Dienst zurückkehren konnte. Aber in dieser Zeit ist etwas Erstaunliches passiert, etwas Wunderbares passiert, dass zwei Kollegen und zwei Ältesten der Gemeinde über mir gebetet haben nach Jakobus 5. Und ich habe das erst gar nicht realisiert. Erst so im Nachhinein, als der Professor, der mich untersucht hat, sagte, das ist nicht mehr darstellbar. Diese Engstelle ist nicht mehr darstellbar. Und er hat mir das dann so ein bisschen jovial gesagt. Also das ist so außergewöhnlich. Am liebsten würde ich sie ja aufschneiden, um mal nachzugucken. Aber dafür sind sie noch zu jung. Ich hätte mich, glaube ich, auch gewehrt. Aber ich habe es tatsächlich auch im Arztbericht so. Da steht tatsächlich, ich habe das in meiner Bibel eingeklebt, außergewöhnlicher Vorgang. Man müsste das jetzt durch weitere Untersuchungen, würde ich das gern verifizieren, aber es ist alles viel zu aufwendig und so weiter. Das kann man jetzt so nicht machen. Das ist die Außenbeschreibung eines Arztes, eines Wunders, das ich so erlebt habe. Wie soll er es auch anders beschreiben? Nur, ich habe das auch Ärzten erzählt. Oh, die waren eher ein bisschen skeptisch. Und jetzt habe ich noch mal eine neue Theorie gehört, was das auch gewesen sein könnte, was man damals noch nicht so wusste und so weiter. Also man kann das alles auch anders erklären. Alles. Das größte Wunder kannst du mit einer gewissen Distanz auch anders erklären. Was ist der Unterschied zwischen dem, dass ich das skeptisch gegenüberstehe oder das gar nicht ernst nehme oder dass ich begeistert davon bin? Es ist die Beziehung, die Dichte der Beziehung. Wenn ich in Zweifel komme, muss ich mir klar machen, ist das eine Faktenkrise? Ist das eine Deutungskrise oder ist es eine Beziehungskrise? Stimmt das denn gar nicht? Hat er mal falsche Aufnahmen damals gemacht? Also stimmen die Fakten nicht? Oder Deutungskrise? Kann ich das vielleicht auch alles ganz anders deuten, was damals bei mir passiert ist? Ich denke, dass der Zweifel in erster Linie eine Beziehungskrise ist. Da, wo ich wirklich intensiv mit Gott lebe, wo mein Glaube frisch ist, wo er sich heute noch erneuert hat, wo ich weiß, Gott ist da, Gott tut so was, greift so etwas gar nicht nach mir. Aber wenn ich auf Distanz zu Gott gehe, wenn sich das einschleicht in mein Leben, dann wird manches fragwürdig, komme ich auch in eine Distanz zu Gott und bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das alles wirklich Gottes Führung war, ob ich mir das nicht eingeredet habe. Und das kann gerade auch im Alter so passieren, aber auch sonst, dass man nochmal in so eine Krise hineinkommt und überlegt, stimmt das eigentlich? Und ich kriege es nicht über die Neubearbeitung der Fakten, sondern ich kriege es nur über eine Neubearbeitung meiner Beziehung zu Gott wieder hin, dass ich weiß, ja, er ist da. Und ich habe mir das nicht eingeredet, sondern ich habe ihn wirklich erlebt. Also das ist ganz wichtig zu sehen. Aus dem Leben, aus dem Erleben, aus der Lebensgemeinschaft mit Gott wächst der Glaube. Ich könnte es auch so zuspitzen. Aus dem Glauben wächst der Glaube. Aus dem Vorgang des Glaubens, nämlich mit Gott leben, wächst mir eine gewisse Sicht, ein Selbstverständnis, wächst der Glaube mit all seinen Facetten. Glaube als Lehre und so weiter, abstrakt losgelöst vom Leben mit Gott, wird immer eine schwierige Geschichte sein. Kann man also überhaupt jemals sicher sein? Ja, man kann, das ist das Anliegen des Neuen Testaments sogar. Es ist die klassische Definition vom Glauben, Hebräer 11. Was aber heißt Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat. Es ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch nicht sehen können. Also, es ist die feste Gewissheit, aber es ist nur versprochen. Es ist ein Widerspruch eigentlich. Wie kann ich eine feste Gewissheit haben von dem, was nur versprochen ist? Wie kann ich eine tiefe Überzeugung haben von dem, was wir nicht sehen können? Aber nur so ist Glaube zu haben. Wer das bewiesen haben will, durch Fakten oder durch unwiderlegbare Logik, wird niemals dahin kommen. Der Glaube, den Gott uns ermöglicht, aus der Begegnung zwischen ihm, dem ganz anderen, Unsichtbaren und uns, die wir hier in Raum und Zeit leben, ist immer in dieser Spannung, nie anders zu haben. Feste Gewissheit von dem, was man nur hofft, was nur versprochen ist. Eine tiefe Überzeugung von dem, was wir noch nicht sehen. Das macht den Glauben aus. Und diese Gewissheit ist natürlich was anderes als eine Sicherheit, die unwiderlegbar ist, sondern sie ist stabil, solange die Beziehung stimmt. Und deswegen muss ich da immer dran arbeiten und ist das für mich der Ansatzpunkt. Manche denken ja, es ist anmaßend zu sagen, dass man Gewissheit hat im Glauben. Viele halten es sogar für eine Tugend, alles immer in Frage zu stellen. Also der Zweifel ist seit Descartes die Tugend der Philosophie schlechthin, alles in Frage zu stellen. Der Zweifel ist die Quelle allen Fortschritts, immer wieder nochmal neu nachfragen. Das ist für viele Bereiche sicher auch gut, ob man die Energiekrise nicht anders lösen kann, als wir es jetzt Jahrzehnte oder Jahrhunderte gemacht haben, immer gut, das nochmal in Frage zu stellen und nachzugucken. Nur beim Glauben ist es destruktiv. Wer immer nur pflügt, wird niemals ernten. Wer immer pflügt, wird niemals ernten. Es gibt Leute, wenn da so ein bisschen was aufkeimt, wenn da gerade so Gott was entstehen lässt, pflügen sie alles wieder unter und sagen, ja, aber fang doch mal von vorne an. Und wollen alles nochmal gucken. Ich muss das Pflänzchen dann auch wachsen lassen und pflegen und kultivieren und mal gucken, was daraus wird. Und dann werde ich auch seine Früchte genießen können. Also der Glaube ist eine feste Zuversicht dessen, was man nur hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber es ist ein Nichtzweifeln und eine feste Zuversicht. Und damit kann man leben. Mehr wird uns Gott nicht geben, aber das reicht. Ich will mal versuchen, nochmal deutlich zu machen, was den Glauben wirklich trägt. Ich verwende dafür ein Bild, das Sie vielleicht kennen, das ihr vielleicht kennt von Campus für Christus, ist das hier dieser Zug mit dieser wunderbaren Jim-Knopf-Lokomotive. Die Frage ist immer, was zieht den Zug und was fährt nur mit? Also ich nenne mal so ein paar klassische Dinge, was genannt wird. Das ist zum Beispiel Lehre. Für viele besteht Glaube in seinen Inhalten, eine Glaubenslehre. Und sie meinen, wenn jemand das dann bejaht, unterschreibt, Häkchen dran macht, dann ist das Glaube. Nein, nein. Das ist etwas, was hier mitfährt. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann hat der Glaube natürlich auch Inhalte. Die werden mir in der Bibel gegeben, die werden von der Theologie weiterentwickelt und aktualisiert. Aber der Glaube, die Lehre zieht das Ganze nicht. Oder andere sagen, das ist Moral. Wenn ich ein anständiger Mensch bin, wenn ich mich ethisch wertvoll verhalte, wenn ich mich christlich verhalte, dann ist es richtig. Dann glaube ich richtig. Das kann für manche ganz in den Vordergrund treten, dass sie nur darauf bedacht sind, alles richtig zu machen und ja, nichts vor Gott, keine Fehler zu machen. Aber selbstverständlich hat der Glaube, hat dieser Lebensprozess des Glaubens auch ethische Auswirkungen. Wir nennen das Heiligung. Das wirkt sich moralisch aus, ganz klar. Wenn ich genauso unmoralisch lebe wie alle anderen, dann ist das ein offenkundiger Hinweis darauf, dass ich mit Jesus nicht lebe. Aber wenn ich moralisch alles richtig mache, glaube ich noch lange nicht. Das ist eine Folge, aber es zieht den Zug nicht. Oder Gefühle. Manche sind sehr emotional unterwegs. Die Christenheit hat ein großes Spektrum natürlich auch, von sehr gedanklich strukturierten Leuten bis hin zu ausgeflippten Pfingstern, Charismatikern. Der Glaube macht auch was mit Gefühlen, bei uns sehr unterschiedlich. Bei manchen ist es ein stiller Friede und bei manchen ist es ein Jubel, dass sie platzen könnten. Aber das ist nicht das Entscheidende, dass ich gerade ganz oben auf bin und Gott den ganzen Tag loben und preisen könnte. Es ist schön, wenn Gott mir das schenkt. Aber er ist nicht nur dann da und Glaube findet nicht nur dann statt, wenn es mir gefühlsmäßig gut geht. Oder was anderes ist zum Beispiel Gemeinde. Also vom katholischen herkommt natürlich, ich bin dann Christ, wenn ich getauft bin und ich Teil dieser Gemeinde bin. Aber ich nehme das nicht so weit weg, das ist auch in evangelikalen Gruppen oder Gemeinden auch manchmal so. Ich habe das erlebt, wenn jemand Mitglied in der Gemeinde geworden ist, Fall erledigt, jetzt haben wir ihn durch, ist Ziel erreicht. Auch da würde ich wieder sagen, ganz klar, der Glaube hat Folgen und dazu gehört auch, dass Gott mich in eine Gemeinde stellt, ist ja ganz logisch. Das Neue Testament ist im Plural geschrieben, ist ohne Gemeinde gar nicht vorstellbar. Alles andere ist nur neuzeitlicher Zeitgeist, dass wir meinen, ich und mein Herr Jesus, das ist das ganze Reich Gottes. Jesus hat immer in Gemeinde gedacht, ist gekommen, um Gemeinde zu bauen. Ist ja auch logisch, der Vater im Himmel macht mich zum Kind und auf einmal sehe ich, ups, er hat ja noch mehr Kinder. Warte mal, Gott ist dein Vater auch? Was bedeutet? Das heißt ja, dass wir Brüder sind, Schwestern sind. Also, ist ja eine ganz logische Konsequenz davon, dass ich mit Gott lebe als sein Kind und der andere auch. Also sind wir Gemeinde. Aber nicht die Zugehörigkeit zu einer Kirche, nicht mal die zu einer FEG, machen den Glauben aus. Das sind Folgen. Oder Taufe könnte ich genauso nennen. Ja? Für viele ist es dann wichtig, wenn ich getauft bin, bin ich Christ und so. Ist natürlich nicht unser freikirchliches Ding, aber manchmal auch umgekehrt. Wenn der Junge getauft ist, ist alles okay. Auch Taufe ist eine Folge des Glaubens, ganz klar. Also wir müssen sehen, was zieht den Zug und was fährt einfach nur mit. Was ihn wirklich zieht, ich schreibe das jetzt mal hier so hin, ist das Wort Gottes, ist die Person Jesu und es ist der Heilige Geist in seinem Wirken. Das ist das, was den Glauben wirklich vorwärts bringt und am Leben hält. Also ich mache das mal deutlich, das Wort Gottes. Meine Schafe kennen meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen meinem Ruf. Ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden niemals umkommen. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen. Das können wir uns nicht selbst sagen, nicht selbst anmaßen. Ich gehöre jetzt zu Gott und niemand kann mich aus Gottes Hand reißen. Ich kann es mir nur zusprechen lassen. Ich brauche das Wort Gottes, das mir zuspricht. Niemand wird dich aus seiner Hand reißen können. Du selbst kannst kündigen, ja, anderes Thema. Aber keine fremde Macht in dieser Welt, nicht mal aus der dämonischen Welt, kann dich von Jesus Christus trennen, kann dich aus der Hand Jesu reißen. Ich brauche das Wort Gottes und es stimmt, weil Gott es mir zuspricht und weil es dasteht. Das Tolle ist, er hat es uns sogar schriftlich gegeben. Ist das nicht toll? Wir haben Gottes Wort sogar schriftlich und können es nachlesen und rot anmarkern, was besonders wichtig ist. Der Glaube beruht auf dem, was uns in der Bibel verkündigt ist. Das ist eine sehr vereinfachte Aussage, aber ich glaube, dass das ganz wichtig ist, einfach zu sagen, weil es da steht, weil Gott es mir zusagt, mir schriftlich gibt, kann ich mich darauf verlassen? Oder es ist die Person Jesu Christi. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie nicht an. Ich denke, wir wissen das. Wenn wir auf uns schauen, auf unsere Würdigkeit, auf unser moralisches Verhalten, was weiß ich, auf unsere Persönlichkeitsentwicklung, da kommen wir dauernd in Zweifeln, das trägt nicht. Nein, die Person Jesu Christi ist der Garant dafür, dass wir glauben können, dass wir mit Gott zusammen leben können. Jesus ist in die Welt gekommen, um Gemeinschaft mit Gott herzustellen. Nicht um die Welt schlauer zu machen und Geheimnisse über Gott zu verraten, sondern um die Menschen fähig zu machen, in die Gemeinschaft mit Gott einzutreten. Und ich schaue nicht auf mich, sondern ich schaue auf Jesus Christus. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat mich versöhnt. Es ist Gnade, es ist alles Geschenk. Das allein zieht den Glauben. Und wer das nicht für sich begreift, der kann noch so sehr sich mit geistlichen, auch biblischen Themen beschäftigen. Er wird immer bei sich bleiben und gar nicht durchdringen in die Gemeinschaft mit Gott. Ich habe das gestern Abend schon gesagt, ich kann ja der gebildetste Theologe sein und die wertvollsten Bücher geschrieben haben und kann trotzdem an der Wirklichkeit Gottes völlig vorbeileben, weil ich das persönlich nicht so erlebe, weil ich gar nicht so in Kontakt mit Gott bin. Also die Person Jesus Christus macht es, das Wort Gottes, und dann auch, das berührt sich mit dem von gestern, der Geist Gottes. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Gute Nachricht oder mit Luther. Gottes Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Ich habe das oft bei Aufnahmegesprächen von Gemeindegliedern so erlebt. Ich habe immer konkret gefragt, weißt du, dass du Christ bist? Weißt du, dass du mal dabei bist, wenn du mal in die neue, oder nach deinem Tod, wo wirst du da sein? Und da haben mir die Leute oft gesagt, ich kann das nicht genau erklären, ich weiß es nicht, aber ich weiß es einfach, Gott hat mir das ins Herz gegeben, ich weiß es einfach. Und die Antwort ist genau richtig, weil Gott selbst durch seinen Heiligen Geist in unserem Inneren, in dem Geist, den er uns gegeben hat, der in uns wohnt, diese Gewissheit schafft. Daher weiß ich das. Nicht indem ich mich jetzt selbst emotional hochschaukle, ja, nicht einmal indem ich jetzt mir die richtigen Bibelstellen vorlese oder immer wieder meine Sünde bekenne und nachfühle, ob alles stimmt. Es bleibt alles vage, bis nicht ein Mensch wiedergeboren ist und Gott selbst ihn dessen vergewissert. Das ist aber alles Teil eines Gesamtprozesses. Man kann das nicht loslösen, sondern indem ich mit Gott lebe, weil ich mit Gott lebe und damit ich mit Gott leben kann, gibt er mir seinen Heiligen Geist, der mich dazu ausrüstet, überhaupt als Christ zu leben. Und in diesem Prozess wird mir klar, er muss mich angenommen haben, sonst wird das alles nicht passieren. Muss man sich klar machen, er wohnt in mir. In dir und in mir wohnt Gottes Geist. Das ist eine Aussage, steht aber so im Neuen Testament. Also, der Glaube wird nicht von dem getragen, was wir oft so im Vordergrund haben, nicht von der richtigen Lehre, so wichtig die ist, nicht von der richtigen Moral, Ethik, so wichtig die ist, nicht von Glaubenserfahrungen, Gefühlen, so wichtig die sind, weil wir Menschen sind und so weiter, sondern er wird davon getragen, dass Gott Fakten geschaffen hat, die uns mitgeteilt sind in seinem Wort, das aus Gottes Welt kommt, dass Gott Fakten geschaffen hat in seinem Sohn Jesus Christus und wir durch ihn einfach geborgen sind, getragen sind und uns vergeben ist und durch den Heiligen Geist, der uns darin eben auch vergewissert. Und das muss jetzt im Alltag umgesetzt werden. Und jetzt gehen wir mal sozusagen ein bisschen näher ran auf eine andere Zoom-Stufe. Ich hatte ja gesagt, hier nochmal, glaube ich, nein, ist es nicht die falsche Stelle. Ich habe gesagt, Johannes 7, wenn jemand den Willen Gottes tun will, dann wird er es erleben, ob hier Gott ihm begegnet, ob Gott zu ihm redet oder ob das von uns selbst kommt. Ich habe dazu eine Grafik oder eine Skizze entwickelt. Ihr habt sie auch auf dem Handout. Hier so eine Amöbe. So sieht unser Leben aus, wenn wir unterwegs sind, ganz normal in dieser Welt. Unser Leben hat so eine Form, die mehr oder weniger ja, unförmig ist. Das hat sich so ergeben durch so viele Dinge, unsere Herkunft, unsere Ausbildung, das Land, in dem wir groß geworden sind, unsere Genetik, unseren Charakter. So finden wir uns vor. Und wenn ich jetzt Christ werde, wenn ich Jesus mein Leben gebe, dann heißt das, mach du den Menschen aus mir, den du in mir siehst. Ich will das auch mal schematisch darstellen. Das heißt, ich will der Mensch werden, als den Gott mich gedacht hat. Das ist der Entwurf. Und wenn ich das so gesagt habe, dann geht es an die Arbeit. Tag für Tag im Lebensvollzug mit Jesus werde ich in einen Veränderungsprozess hineingestellt. Zum Glück ist Gott so barmherzig, dass er nicht mit der Stanze daherkommt und gleich uns da seine Form auffängt, sondern das ist ein sensibler Vorgang. Aber es gibt da, ich schraffiere das mal hier jetzt so rot, es gibt da so Bereiche, das ist ganz klar, die haben in meinem Leben nichts mehr zu suchen. Ganz klar, wenn ich bisher mein Leben als Bankräuber bestritten habe oder als Drogenschmuggler oder sonst irgendwas, das weiß ich sofort. Grobe Dinge, das ist Sünde, das passt nicht mit Gott zusammen. Aber im Laufe des Lebens merke ich das immer feiner, immer tiefer, was alles nicht zu meinem Leben gehört. Als ich mit 16, 16,5, Christ geworden bin, ich hatte keinen christlichen Hintergrund, sondern das war für mich alles neu, hat man mir gesagt, alle Menschen sind Sünder. Das hat mir eingeleuchtet und hat auch eingeleuchtet, dass ich dann auch wohl Sünder bin. Was das bedeutet, dass das in allen Poren meines Lebens drin ist. Wie wahr der Satz ist, das habe ich erst im Laufe der Zeit immer tiefer begriffen. Es war nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ja, das habe ich ja hinter mir, das ist ein Anfangsstadium meines Christseins. Ich weiß heute viel mehr, viel grundlegender, viel tiefer, dass ich Sünder bin. Und dass das Bereiche sind, an denen ich arbeite. Und zum Glück ist manches auch verändert worden. Und doch kommen wir auf der Erde hier damit nicht zu Ende. Es gibt immer noch Bereiche, wo Jesus den Finger in die Wunde legt, wo der Heilige Geist uns anrührt, uns triggert und sagt, das ist eine Baustelle. Das ist deine Jahresaufgabe 24 oder 23. Und das werde ich dann mit Gottes Hilfe bearbeiten. Ich muss das ernst nehmen. Ganz wichtig, das sind nicht nur stinkende Sünden, sondern es gibt auch Dinge, die ganz eigentlich neutral und gut sind, wo gar nichts gegen zu sagen ist. Und trotzdem möchte Gott, dass ich das nicht mache. Also ich sag mal, da bin ich vielleicht bei der Freiwilligen Feuerwehr. Also es ist völlig okay, gut, dass es solche Leute gibt. Trotzdem kann es sein, dass Gott sagt, ich möchte dich woanders haben. Lass das Gute, weil ich noch etwas Besseres für dich habe. Also ihr versteht, das ist nur ein Beispiel. Ich rede hier nicht gegen die Freiwillige Feuerwehr. Es gibt viele Dinge, die eigentlich okay sind, die ich auch machen kann, die jetzt nicht nach Sünde riechen, nicht klebrig sind oder sonst irgendwas. und die Gott trotzdem nicht will. Er will mein ganzes Leben gestalten und er wird mir Dinge zeigen, die ich lassen soll. So, jetzt habe ich es genau falsch rum erklärt, aber das ist okay. Ich versuche das zu retten, was zu retten ist. Ich dachte das hinterher. Es gibt aber auch, also eigentlich habe ich über die grünen Bereiche jetzt gesprochen. Ich habe das falsch gemacht. Sachen, die außerhalb meines Lebens sind. So, alles vergessen. Ich habe über den grünen Bereich gesprochen. Es gibt nämlich auch, und da bin ich jetzt, Dinge, die ich ganz neu in meinem Leben entdecken kann. Also das hat bisher überhaupt nicht zu meinem Leben gehört, hier rot schraffiert. Und ich entdecke das ganz neu. Sagen wir mal, da ist so ein typischer deutscher Mann in besten Jahren, kommt abends nach Hause und sagt, wow, Schatz, das war ein guter Tag heute. Meinem Kollegen, dem habe ich es aber gezeigt, der weiß jetzt, wo der Hammer hängt und wer hier der Chef ist. Ja? War ein richtig toller Tag. Und auf einmal wird dieser Mensch Christ und kommt nach Hause und sagt, wow, Schatz, das war heute ein richtig toller Tag. Ich habe da so einen Kollegen, ich habe die ganze Zeit schon gemerkt, wie der durchhängt und wie er sich abquält. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, dann habe ich ihm noch mal was gezeigt und erklärt. Und du glaubst nicht, wie glücklich der nach Hause gegangen ist. Der war wie ausgewechselt, wir hatten auch ein gutes Gespräch hinterher. War ein richtig guter Tag heute. Versteht ihr, was ich sagen will? Es ist eine völlig neue Dimension, über was ich mich freuen kann. Was einen Tag für mich zum guten Tag macht. Ob ich mich durchgesetzt habe, meine Ellenbogen richtig gut mal ausspielen konnte oder ob ich zum Segen sein konnte. Das ist für viele eine völlig fremde Dimension. Anderes Beispiel, Geld. Leute entdecken, dass es glücklich macht, Geld zu verschenken. Also nicht alles für mich auszugeben und wenn dann immer noch was übrig bleibt, wo ich mir trotz Black Friday nichts kaufen kann, dann kann ich das ja noch mal spenden. Sondern umgekehrt, ich möchte mit meinem Geld Gutes tun und ich freue mich, wenn ich Geld überhaupt zum Verschenken. Ein ganz anderer Zugang. Das heißt, Gott eröffnet mir hier neue Felder, wo er mich herausfordert, Lernfelder. Und dann gibt es auch, also ich lasse das jetzt ja hier so einigermaßen mal, ein großes neutrales Feld. Nicht alles wird Gott ändern, manches bleibt auch einfach so. Ob ich gerne Spinat esse oder lieber Kohlrabi, wird Gott keinen Einfluss drauf nehmen. Ich sage das deswegen, weil ich in der Gemeinde auch mal eine Frau hatte, die kaufte kein Knäuel Wolle, bis sie von Gott gewissert hatte, ob sie die rote oder die blaue Wolle kaufen sollte. Ich glaube, dass Gott das egal ist. Also manches ist auch sozusagen eine Schnittmenge, die bleibt beim Christen und beim Nichtchristen. Ich muss nur sensibel sein für die Bereiche, die ich lassen soll, wo Gott zu mir spricht und für das, was ich neu entdecken soll. Und mich darauf auch einlassen. Und das geht Schritt für Schritt in vielen einzelnen Etappen. Es geht nur durchs Leben. Indem ich im Alltag in kleinen Situationen mit Gott darüber spreche, seine Impulse aufnehme, seine Sichtweise erfasse und mich darauf einlasse. Und dann ist eine Einzelsituation da und ich merke, Gott redet und ich handle anders. Ich kenne das von mir, ich war früher sehr jähzornig und habe das von Gott gelernt, dass er auf einmal seine Stimme da war und ich merkte, es geht so nicht. Tief durchatmen, Stoßgebet zum Himmel. Und auf einmal hast du anders gehandelt. Und siehe da, eine Woche später bist du wieder kurz vorm Explodieren. Und du hast schon was dazugelernt, nämlich, dass du Gott einbeziehen kannst. Und es klappt wieder. Und beim dritten Mal explodierst du doch. Ist nicht so tragisch. Denn das Neue, was du gelernt hast, ist, dass das nicht normal ist und dass es auch anders geht. Du hast also etwas Wesentliches gelernt. Und durch Niederlage und Siege, durch Situation zu Situation, verändert sich deine Sicht von dem, was normal ist, deine Sicht von dem, was du willst, von dem, was möglich ist, und du selbst veränderst dich. Viele Einzelsituationen formen einen Lebensstil, Wachstum im Glauben. Ich merke das immer mehr, wie Gott hineinredet und mich prägt. Es verändert einen Lebensstil, es verändert einen Charakter, was mir wichtig ist, was mir Freude macht, was mich verletzen kann oder auch was mich aufbaut. Es verändert sich da etwas. Im Lebensprozess, in den tausenden von Situationen des Vorgangs des Glaubens. Eine Persönlichkeit wird verändert. Am Ende steht tatsächlich ein veränderter Mensch dein ganzes Leben. Immer noch so, dass genug zu tun bleibt bis zur Ewigkeit. Wir werden immer noch so ankommen, dass wir uns darauf freuen, dass jetzt alles immer neu und anders wird. Und doch ist da eine Entwicklung drin. So wenig, dass wir uns immer noch nach dem Himmel sehnen, aber so viel, dass wir wissen, Gott ist da. Es ist Gewissheit. Nicht Sicherheit, die ich abhaken kann, sondern es ist Gewissheit da. Ich bin unterwegs mit Gott. Das macht den Glauben spannend. Und so werde ich immer tiefer mich selbst kennenlernen. Ich werde immer tiefer Gott verstehen, auch seine Liebe. Weil ich mich besser kennenlerne, staune ich immer mehr über seine Liebe, bin ich immer dankbarer über seine Gnade. Und der Glaube wird immer mehr etwas Lebendiges von mir. Ich habe das vorhin schon gesagt, Glaubenskrisen sind Beziehungskrisen, keine Faktenkrisen, sind Beziehungskrisen. Und Zweifel, mit Zweifeln kann ich leben, auch offenen Fragen, ich gehe mit vielen offenen Fragen in die Zukunft, aber es ist sozusagen wie eingewoben in die Erfahrung der Gegenwart Gottes. So scharfe Rasierklingen, aber in Watte, kann man auch missverstehen, aber entschärft dadurch, dass sie integriert sind in ein Leben mit Gott. Da kann ich manches ertragen. An der Stelle wollen wir abschließen, so wie wir das gestern gemacht haben, mit einigen Fragen zum Nachdenken mit nach Hause nehmen und auch zum Gespräch. Und Gespräch heißt, dass wir wieder so kleine Gruppen bilden. Wer gestern da war, hat das schon gesehen, so vielleicht 5 Leute, Pi mal Daumen, aber mehr sollten es nicht sein. Und die Fragen, die ich jetzt mal hier so aufgeschrieben habe, man muss die nicht abarbeiten, das soll ja nur eine Anregung zum Gespräch sein. An welchen Stellen erlebst du Zweifel und Anfechtungen im Glauben? Was machen solche Erfahrungen mit dir und wie gehst du damit um? Was hilft dir, in Krisen des Glaubens weiterzumachen und nicht aufzugeben? Hast du den Eindruck, dass dein Glaube im Laufe der Zeit stabiler geworden ist? Woran kannst du das festmachen? Oder ist es vielleicht eher umgekehrt, dass dir das fragwürdig ist, was du so als Kind geglaubt hast oder dein Leben lang geglaubt hast und auf einmal denkst, Mensch, war das nicht nur die Gemeinde, die mich so geprägt hat oder nur mein Elternhaus? Also wie ist die Entwicklung da? Wir wollen uns da wieder eine Viertelstunde Zeit für nehmen, so miteinander im Gespräch zu sein, und ich werde dann ja, das wieder beenden und Timo macht dann Schluss.